Die Ahnung dieser tieferen Bedeutung des Gegensatzes von Mann und Weib ist sehr alt, vergleiche es. 13. Die Pythagoreer haben nach Aristoteles Metaphysik, A5, 986a, NZU Teil 2, Kapitel EA, 593-22-26, eine Tafel der Gegensätze aufgestellt, in welcher sie gemeint sind. Die Untersuchungen von Jastrow, A Statistical Study of Memory and Association, Educational Review, New York, Dezember 1891, zitiert nach Hills, Mann und Weib, S. 173. NS. 404, Z. 15. Hier möchte ich nicht unterlassen, Giordano Brunos Worte anzuführen, De gli eroici furori, im einleitenden Schreiben an Sir Philip Sidney, Oper di Giordano Bruno Nolano et Adolfo Wagner, Volumen 2, Leipzig 1830, p. 299 f, N. von Cosa Veramente. Da Basso, Bruto e Sporco in Gegno di Esercifato Constantemente Studioso, et a for affisso e in Curioso Pensiero circa oso parla bellezza d'un corpo feminal. Che spettacolo, odio vono, bilval e ignobile put presentarsi ad io in occhio di teso sentimento, che un uomo cogitabundo, afflitto, tormentato, triste, malinconioso, per divenir o freddo, o caldo, o fervente, o tremante, o pallido, o rosso, o in mina di perplesso, o in atto di risoluto, o in, che spende il miglior intervallo di tempo e li pescelti frotti di sua vita corrente destillando l'elixir del cervello con mette in concetto, scritto e sigla in publici monumenti quelle continue torture, che gravito morti, crasi on ali discorsi, que faticosi pensieri, e quelli amarissimi statiot, destinati sotto la tirannette in de una indigna, imbecile, stolta e sozza sporcaria? In echo fagato in cart, rinchiuso in libri, en emesso avanti gli occhi, e intonato agli orecchi en rumore, o en strepito, o en fracasso de insegne, de imprese, di moti, de epistol, di sonetti, de epigrammi, di libri, di prolessis carfasi, di sudori estremi, di vite consumate, constrida, ch asse discundli astri, lamenti, che fanno ribomba gli antri in effenati, doglie, che fanno stupfa 1 apostrof anime viventi, sospiri da fa es manere e compatir lini, per quegli occhi, per quelle onze, per quel busto, per quel bianco, per quel famiglio, per quella lingua, per quel labbro, quel crine, quella feste, quel manto, quel guanto, quella scappetta, quella pianella, quella parsimonia, quel risetto, quel stignosetto, quella vedova finestra, quella eclissata sole, quel martello, quel scifo, quel paso, quel sepolcro, quel sesso, quel mestro, quella carugna, quella febbre quartana, quella estrema ingeuria e totto di natura, che con una superficie, un'ombra, un fantasma, un sogno, un circeo incantesimo ordinato al servigio della generazione, ne inganna in specie di bellezza, la quale insieme viene e passa, nasce e muore, fiorisce e marcus, et e bella e porretino a 1 apostrof esterno, che nel suo intrinsecchio, vera e stabilmente in vereiniger, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage 38 n594 Zusätze und Nachweise. Ne contenuto in Naviglio, una bottega, una dogana, un mercato di quantis porcari, dos ecce e veneni abbia posso di produrre la nostra madrigna natura, la quale, dopo afferiscoso quel seme, di cela si serva, ne viene sovente a pagar d'un lezzo, d'un pentimento, di una tristizia, di una fiacchezza, d'un dolor di capo, d'una lassitudine, di altri e di altri malanni. Che sono manifesti a tutto il mondo, na fin che amaramente dolga, da soavemente proriva in volio che le donne siano così onorate et amate, en cam de no essere amate et onorate le donne, per tal causa dico, e pertanto, per quanto si defa a quel poco, a quel tempo e quella occasionez se non hanno altra virtù che naturale, ziel di quella bellezza, di quel splendore, di quel servigio, senza il quale de no essere stimate più vanamente net al mondo, che un morboso fungo, quel con pregiudizio di miglior piante occupa la terra, e penosamente, che quel si volia napelo, o vipera, che caccia il capo fuor di quella? Ore u. S. V. Ns. 405, Z. 14 V. U. Das Weib also ist der Ausdruck des Sündenfalles des Menschen, es ist die objektivierte Sexualität des Mannes und nichts anderes als diese. Eva war nie im Paradiese. Dagegen glaube ich mit dem Mythos der Genesis, I, 2, 22, und mit dem Apostel Paulus, 1. Timot, 2, 13, und besonders 1. Korinth, 11, 8, ob y dp suf kleiner als und vp xy at xy und xxafwi, pfund kleiner als pfund v8 bcfc, an die Priorität des Mannes, an die Schöpfung des Weibes durch den Mann, an seine Mittelbarkeit, durch die seine Seelenlosigkeit ermöglicht ist. Gegen diese metaphysische Posteriorität des Weibes, die eine Posteriorität dem Seinsrensch nach ist und keine bestimmte zeitliche Stelle hat, sondern eine in jedem Augenblick vollzogene Schöpfung des Weibes durch den noch immer sexuellen Mann, sozusagen ein fortwährendes Ereignis bedeutet, bildet es keinen Einwand, dass bei wenig differenzierten Lebewesen das männliche Geschlecht noch fehlt, und die Funktionen, die es auf höherer Stufe ausübt, entbehrlich scheinen. Dass übrigens hierin eine schroffe Absage an alle destendenztheoretischen Spekulationen liegt, soweit diese auf die Philosophie eine Einflussnahme sich vermessen, dessen bin ich mir wohl bewusst, vermag aber die Verantwortung für diesen Schritt verhältnismäßig leicht zu tragen. Philosophie ist nicht Historie, vielmehr ihr striktes Gegenteil. Es gibt keine Philosophie, die nicht die Zeit negierte, keinen Philosophen, dem die Zeit eine Realität wäre wie die anderen Dinge. Dagegen ist es sehr wohl begreiflich, wie die Anschauung von der Ewigkeit der Frau und der Vergänglichkeit des Mannes hat entstehen können. Das absolut Formenlose scheint ebenso dauerhaft zu sein wie die reine geistige Form, diese dem Dutzend Menschen ganz unvollziehbare Vorstellung. Und über die Ewigkeit der Mutter ist im 10. Kapitel das Nötigste bemerkt. Man vergleiche auch Bachofen, NZU Teil 2, Kapitel 12 der 595 an der As Mutterrecht, S. 35, das Weib ist das Gegebene, der Mann wird. Von Anfang an ist die Erde der mütterliche Grundstoff. Aus ihrem Mutterschoße geht alsdann die sichtbare Schöpfung hervor, und erst in dieser zeigt sich ein doppeltes getrenntes Geschlecht, erst in ihr tritt die männliche Bildung ans Tageslicht, Weib und Mann erscheinen also nicht gleichzeitig, sind nicht gleich geordnet. Das Weib geht voran, der Mann folgt, das Weib ist früher, der Mann steht zu ihr im Sohnesverhältnis, das Weib ist das Gegebene, der Mann das aus ihr erst Gewordene. Er gehört der sichtbaren, aber stets wechselnden Schöpfung. Er kommt nur in sterblicher Gestalt zum Dasein. Von Anfang an vorhanden, gegeben, unwandelbar ist nur das Weib, geworden, und darum steht im Untergang verfallen, der Mann. Auf dem Gebiete des physischen Lebens steht also das männliche Prinzip an zweiter Stelle, es ist dem weiblichen untergeordnet. S. 36, größer als in der Pflanze, die aus dem Boden hervorbricht, wird der Erde Muttereigenschaft anschaulich. Noch ist keine Darstellung der Männlichkeit vorhanden. Diese wird erst später an dem ersten männlich gebildeten Kinder erkannt. Der Mann ist also nicht nur später als das Weib, sondern dieses erscheint auch als die Offenbarung des großen Mysteriums der Lebenszeugung. Denn aller Beobachtung entzieht sich der Akt, der im Dunkel des Erdschosses das Leben weckt und dessen Keim entfaltet. Was zuerst sichtbar wird, ist das Ereignis der Geburt, an diesem hat aber nur die Mutter teil. Existenz und Bildung der männlichen Kraft wird erst durch die Gestaltung des männlichen Kindes geoffenbart. Durch eine solche Geburt reveliert die Mutter den Menschen das, was vor der Geburt unbekannt war, und dessen Tätigkeit in Finsternis begraben lag. In unzähligen Darstellungen der alten Mythologie erscheint die männliche Kraft als das geoffenbarte Mysterium, das Weib dagegen als das von Anfang an gegebene, als der stoffliche Urgrund, als das materielle, sinnlich wahrnehmbare, das selbst keiner Offenbarung bedarf, vielmehr seinerseits durch die erste Geburt Existenz und Gestalt der Männlichkeit zur Gewissheit bringt. In der ASJXTJÖV nämlich, welches vom Weibe vertreten wird, ist das völlig ungeformte, strukturlose, das Amorphe, die Materie, die keinen letzten Teil mehr hat an der Idee des Lebens, aber ebenso ewig und unsterblich zu sein scheint, wie reine Form, schuldfreies höheres Leben, unverkörperter Geist ewig ist. Das eine, weil nichts an ihm geändert, vom Formlosen keine Form zerstört werden kann, das zweite, weil es sich nicht inkarniert, weil es nicht endlich, und darum nicht vernichtbar wird. In der ER-Begriff des ewigen Lebens der Religionen ist der Begriff des absoluten, metaphysischen Seins, der Asetät, der Philosophien. NS. 405, Z. 7 V. U. Dante, Inferno, 34, Vers 76 Pfund N 38 N 596 Zusätze und Nachweise. NS. 406, Z. 11 F. Es hat Anspruch auf das ernsteste Nachdenken, und verdient die tiefste Ehrfurcht des Hörers, und nicht Gelächter. Womit ihm heute wohl allenthalben geantwortet würde, wenn Tertullian das Weib so apostrophiert, de habitum libri über, opere. J. J. Semler, Heide 1770, Volumen 3, p. 35 f, größer als tu es diaboli nur, tu es aboris illis resignatrix, tu es divine legis prima desatrix, tu es, que im soasisti, quem diabolus agredi non valuit? Tu imaginem de, hominem, tan facile elisisti, propter tuam meritum, id est mortem, et iam filius de mori debet, et adonare tibi an mente est, propter pellis est tuas tunicas? Diese Worte sind an die Weiblichkeit als Idee gerichtet. Die empirischen Frauen würden durch die Zumessung einer solchen Bedeutung sich stets nur angenehm gekitzelt fühlen. Die Frauen sind sehr zufrieden mit dem antisexuellen Manne, und ratlos nur dem Asexuellen gegenüber. N.S. 406, Z. 6. Wie sich durch seine Sexualität der Mann dem Weibe annähert, geht aus der Tatsache hervor, dass die Erektion dem Willen entzogen ist und durch ihn nicht aufgehoben werden kann. Gleich wie eine Muskelkontraktion vom gesunden Menschen auf Befehl des Willens rückgängig gemacht wird. Der Zustand der wollüstigen Erregtheit beherrscht das Weib ganz, beim Mann jedoch nur einen Teil. Aber die Wollust dürfte die einzige Empfindung sein, welche im Allgemeinen nicht durchaus verschieden ist bei den beiden Geschlechtern. Die Empfindung des Koitus hat für Mann und Frau eine gleiche Qualität. Der Koitus wäre sonst unmöglich. Er ist der Akt, der zwei Menschen am stärksten einander angleicht. Nichts kann demnach irriger sein als die populäre Ansicht, dass Mann und Weib vor allem oder gar ausschließlich in ihrer Sexualität differieren, wie Z. B. Rousseau Ausdruck gibt, Emile, Livre V, Anfang, Entus Kinetint Baus Exela Fam est om. Gerade die Sexualität ist das Band zwischen Mann und Frau und wirkt auch stets ausgleichend zwischen beiden. N.S. 407, Z. 11 V. U. Auch das spezifische Mitleid des Mannes mit der Frau, ihrer inneren Leere und Unselbstständigkeit, Haltlosigkeit und Gehaltlosigkeit wegen, weist, wie alles Mitleid, auf eine Schuld zurück. N.S. 408, Z. 9 V. U. Es sind hiermit scheinbar drei verschiedene Erklärungen der Kuppelei, und somit Herleitungen der Weiblichkeit, gegeben, aber sie drücken, wie man wohl sieht, alle ein und dasselbe aus. Die sich ewig vergrößernde Schuld des höheren Lebens ist die dem Menschen ewig unerklärliche, für ihn wahrhaft letzte Tatsache des Abfalls jenes Lebens zum niederen Leben. Der plötzliche Absturz des völlig Schuldlosen in die Schuld. Das niedere Leben aber kulminiert in jenem Akte, durch das es neu erzeugt wird. Alle Begünstigung des niederen Lebens schließt Darm NZ Urteil 2, Kapitel 12 und 13 der 597 ein notwendig Kuppelei ein. Dieses selbe Streben, das irdische Leben Realität gewinnen zu lassen, ist dadurch bezeichnet, dass alle Materie sich verführerisch der Formung entgegendrängt, oder wie das Plato tiefsinnig angedeutet hat, durch die betrügerische Zudringlichkeit der Penier, der Armut, des Leeren, des Nichts, an den trunkenen, träumenden Gott Porös, den Reichen. NZU Teil 2, Kapitel 13 NS. 409, Z. 3 F. Das Motto stammt aus dem Judentum in der Musik gesammelte Schriften und Dichtungen von Richard Wagner, dritte Auflage, V. Band, Leipzig 1898, S. 66 NS. 4 Q Dollar Z. 10 V. U. Über den mangelhaften Bartwuchs der Chinesen Darwin, Abstammung des Menschen, übersetzt von Heck, Band 2, S. 339. Auch die Stimme des Mannes soll sich bei den verschiedenen Menschenrassen nicht gleich sehr von der des Weibes unterscheiden, Z. B. Gerade bei Chinesen und Tataren die Stimme des Mannes nicht so sehr von der des Weibes abweichen wie bei anderen Rassen. Darwin, die Abstammung des Menschen, übersetzt von Heck, Leipzig, Universalbibliothek, Band 2, S. 348, nach Sir Duncan Gibb, Journal of the Anthropological Society, April 1869. P. 57 und 58. N.S. 411, Z. 5 V. U. Houston Stuart Chamberlain, Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, vierte Auflage, München 1903, S. 345 N.S. 413, Z. 10. Als hervorragendere Füllese mit N. könnten nur der sehr überschätzte G. E. Lessing und Friede R. Nietzsche in Betracht kommen. Der letztere aber wohl bloß infolge eines Oppositionsbedürfnisses gegen Schopenhauer und Wagner. Und der erstere hat den eigenen Rang viel klarer erkannt und offener eingestanden als die Geschichtsschreiber der deutschen Literatur. Vergleiche Hamburgische Dramaturgie, Stück 101 F. Der schärfste Antisemit unter allen ist wohl Kant gewesen, nach der Anmerkung zum Paragraphenzeichen 44 seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Vergleich über den Consensus Ingeniorum Chamberlain. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, S. 335. N.S. 420, Z. 7. Erstes Buch Moses, Kap. 25, 24, 34, 27, 1, 45, N. 30, 31, 43 NS. 420, Z. 17, 22. Nach M. Friedländer, der Antichrist in den vorchristlichen jüdischen Quellen, Göttingen 1901, S. 118 folgende, hat der Antichrist schon im vorchristlichen Judentum, Z. B. dem freilich sehr spät entstandenen Buche Deuteronomium, eine Rolle als Beleier gespielt. Friedländers Auffassung gipfelt, wie ich glaube, von dem historischen Materiale muss ich absehen, darin, dass der Antichrist erst da sein musste, damit der Christ komme, ihn zu wehren 598 Zusätze und Nachweise. Vernichten, S. 131. Damit wird jedoch dem Bösen eine selbstständige Existenz von dem Guten und also unabhängig von diesem zugesprochen. Das Böse indes ist nur Privation des Guten, Augustinus, Goethe. Der Teufel wird vom guten Menschen erdacht, der gegen ihn ankämpft. Nur der Gute, nicht der böse Mensch fürchtet das Böse, dem der Verbrecher selbst dient. Das Böse ist nur ein Abfall vom Guten, und hat nur einen Sinn in Bezug auf dieses. Indes das Gute an sich ist und keine Relation bedarf. Die wenigen Elemente des vorchristlichen jüdischen Teufelsglaubens stammen nach den Resultaten der Forschung aus dem Parsismus. Vergleich W. Buset, die jüdische Apokalyptik, ihre religionsgeschichtliche Herkunft und ihre Bedeutung für das Neue Testament, Berlin 1903, S. 38, 51. S. 45, der Schluss drängt sich mit zwingender Gewalt auf. Die jüdische Apokalyptik ist in dem Neuen, was sie in den Hoffnungsglauben des Judentums hineinbringt, von Seiten der iranischen Religion bedingt und angeregt und ist. 48, nun lässt sich doch behaupten, dass der Dualismus spezifisch und israelitisch ist. Die Religion der Propheten und des Alten Testamentes kennt den Teufel nicht. Die Gestalt des Satans, wie sie im Erzählungsstück des Hiob-Buches, in der Chronik, bei Sacharja auftritt, hat mit der späteren des Teufels, wie sie im neutestamentlichen Zeitalter herrscht, äußerst wenig, nicht viel mehr als den Namen gemeinsam. Und überdies sind sämtliche hier genannten Stücke, auch das Erzählungsstück des Hiob-Buches, recht spät der Teufelsglaube, die Annahme eines organisierten dämonischen Reiches widerspricht direkt dem Geiste der Frömmigkeit der Propheten und Psalmen, ihrem starken und starren Monotheismus. Hingegen ist in keiner anderen Religion der Dualismus so heimisch und wurzelt so tief wie in der iranischen Religion. Auch von hier aus drängt sich der Schluss der Abhängigkeit der jüdischen Apokalyptik unmittelbar auf. NS 421 Z. 16 V. U. So nicht nur die Argumente des Tages, sondern selbst Schopenhauer, Paraga und Paralipomena, Band 2, Paragraphenzeichen 132, das jüdische Volk, lebt parasitisch auf den anderen Völkern und ihrem Boden, ist aber dabei nichtsdestoweniger von lebhaftestem Patriotismus für die eigene Nation beseelt, den es an den Tag lädt durch das festeste Zusammenhalten, wonach alle für einen und einer für alle stehen. So dass dieser Patriotismus seine Patria begeistert, der wirkt als irgendein anderer. Das Vaterland des Juden sind die übrigen Juden, daher kämpft er für sie, wie pro ara et forces, und keine Gemeinschaft auf Erden hält so fest zusammen wie diese. NS 424, Z. 7 V. U. Houston Stuart Chamberlain, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 4. Auflage, München 1903, S. 143, Anmerkung 1. Über die jüdische Diaspora der letzten vorchristlichen NZO Teil 2, Kapitel 13 der 599. Jahrhunderte Vergleiche ferner M. Friedländer, der Antichrist in den vorchristlichen jüdischen Quellen, Göttingen 1901, S. 90 F. NS. 42 Ö. Z. 15 V. U. Über den Mangel an Unsterblichkeitsglauben im Alten Testament hat Schopenhauer das Treffendste und Kräftigste gesagt, Paraga und Paralipomena, Band I, S. 151 F, Ed. Griesebach, NS. 426, Z. 13 V. U. Schopenhauer, Neue Paralipomena, Paragraphenzeichen 396, Handschriftlicher Nachlass, Band 4, herausgegeben von Eduard Griesebach, S. 244 NS. 426, Z. 7 V. U. Gustav Theodor Fechner, Die drei Motive und Gründe des Glaubens, Leipzig 1863, S. 254, 256. Auch in der Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht, Leipzig 1879, S. 65, 68. NS. 427, Z. 7. Tertullianus Apologeticius Adversus Intes Pro Christianis. Cap. 17, Opera, Volumen V. P. 47, Reg. Semler, Halde 1773. N.S. 427, Z. 9. Chamberlain, A. A. O. S. 391, 400. N.S. 427, Z. 12. V. U. Schopenhauer hat das Wesen des Jüdischen an einer Stelle sehr sicher herausgefühlt, denn von ihm rührt das Wort her von den dem Nationalcharakter der Juden anhängenden, bekannten Fehlern, worunter eine wundersame Abwesenheit alles dessen, was das Wort für Ekne ausdrückt, der hervorstechendste, wenngleich ein Mangel ist, der in der Welt besser weiterhilft, als vielleicht irgendeine positive Eigenschaft. Paragraph und Paralipomena, Band 2. Paragraphenzeichen 132. Diesen Mangel an Verequendia will ich erst weiterhin berühren und in einen Zusammenhang mit allem übrigen jüdischen Wesen zu bringen versuchen. S. 591. N.S. 429. Z. 3. Aus Versen Keplers zitiert nach Johann Karl Friedrich Zöllner, über die Natur der Kometen, Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkenntnis, 2. Auflage, Leipzig 1872, S. 164. N.S. 429, Z. 14. Gustav Theodor Fechner, Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen, Leipzig 1873. Wilhelm Preyer, Naturwissenschaftliche Tatsachen und Probleme, Populäre Vorträge, Berlin 1880, 2. Vortrag, die Hypothesen über den Ursprung des Lebens Kosmozonentheorie. N.S. 431, Z. 20. Was Schopenhauer, über den Willen in der Natur, Werke, ed. Griesebach, 3, 337, und Chamberlain, Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 4. Auflage, S. 170 f., Spinoza hauptsächlich zum Vorwurf machen, seine merkwürdigen sittlichen Lehren, das bildet in weit geringerem Grade einen Einwand gegen ihn und gegen das Judentum, und am wenigsten deutet es auf irgendeine Immoralität in Spinoza selbst hin. Spinozas ethische Lehre ist gerade darum so besonders flach geworden, weil er persönlich recht wenig Verbrecherisches in sich zu überwinden hatte. In 60 Q Zusätze und Nachweise. Aus demselben Grunde treffen auch Aristoteles, Fechners oder Lotzes ethische Theorien so wenig das eigentliche Problem, obwohl sie, als Arier, von vornherein tiefer sind als der Jude. N.S. 431, Z. 10 v. U. Ich glaube, dass auf einem Missverständnis, auf einer Verwechslung von Wille und Willkür beruht, was Chamberlain sagt, A. A. O. S. 243 f. Das Liberum Arbitrium ist entschieden eine semitische und in seiner vollen Ausbildung speziell eine jüdische Vorstellung. N.S. 431 z. 6 v. U. Wie ganz anders auch Fechner, den eine oberflächliche Betrachtung in sehr großer Nähe zu Spinoza zu rücken versucht hat, als welcher jenem an Bedeutung und Tiefe weit nachsteht. Vergleich zum Beispiel Zend Avesta, II, 197, der Mensch, aus dem der jenseitige Geist kommt, beim Tode, bleibt unter allen Einwirkungen, die ihm begegnen mögen, ein individuelles. N.S. 433, Z. 4 Volt. U. Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung, 2. Band, 1. Buch, Kapitel 8, zur Theorie des Lächerlichen, Jean-Paul. Vorschule der Ästhetik, Paragraphenzeichen 26, 55. N.S. 435, Z. 7 v. U. F., im fliegenden Holländer, im Lohengrin, im Parsifal ist das Problem des Judentums offen formuliert, aber Siegfried, der dumme Knab, ist nicht minder als Parsifal, der reine Tor, von Wagner in einem Gegensatz zu allem Jüdischen gedacht worden. N.S. 437, Z. 6 v. U. Wie all dies aber untereinander zusammenhängt, wird man am besten verstehen, wenn man die folgenden Verse aus der Chandogya Upanishad vernimmt, 7, 19, 21. S. 184 der deutschen Übersetzung, Leipzig 1897, N. Man denkt, wenn man glaubt. Ohne Glauben ist kein Denken, nur wer Glauben hat, hat Denken. Den Glauben also muss man suchen zu erkennen. N. Den Glauben, o Herr, möchte ich erkennen. N. Man glaubt, wenn man in etwas gewurzelt ist, ohne gewurzelt sein ist kein Glaube, wer in etwas gewurzelt ist, der glaubt daran. Das Wurzeln also muss man suchen zu erkennen. N. Das Wurzeln, o Herr, möchte ich erkennen. N. Man ist in etwas gewurzelt, wenn man schafft, ohne Schaffen ist kein gewurzelt sein, nur wer etwas schafft, ist gewurzelt. Das Schaffen also muss man suchen zu erkennen. N. Das Schaffen, o Herr, möchte ich erkennen. N. S. 441, Z. 15, 17, die Selbstsetzung des Ich bleibt der tiefste Gedanke der Feizihatäischen Philosophie. Vergleich Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, sämtliche Werke herausgegeben von J. H. Fichte, II, Berlin 1845, S. 95 F. Vergleiche zu S. 205, Z. 18, Na, durch den Satz A gleich A wird geurteilt. Alles Äußern aber ist laut des empirischen Bewusstseins ein Handeln des menschlichen Geistes. Denn es hat alle Bedingungen der Handlung im NZO Teil 2, Kapitel 13, 601 empirischen Selbstbewusstsein, welche zum Behuf der Reflexion, als bekannt und ausgemacht, vorausgesetzt werden müssen. NB, diesem Handeln nun liegt etwas auf nichts Höheres gegründetes, nämlich X gleich Ich bin, zum Grunde. NC, demnach ist das schlechthin gesetzte und auf sich selbst gegründete Grund eines Gewissen, durch die ganze Wissenschaftslehre wird sich ergeben, alles, Handelns des menschlichen Geistes, mithin sein reiner Charakter, der reine Charakter der Tätigkeit an sich, abgesehen von den besonderen empirischen Bedingungen derselben. Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Tätigkeit desselben, das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst, und umgekehrt, das Ich ist, und es setzt sein Sein, vermöge seines bloßen Seins, es ist zugleich das Handelnde und das Produkt der Handlung, das Tätige, und das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht wird, Handlung und Det sind eins und eben dasselbe, und daher ist das, Ich bin, Ausdruck einer Det-Handlung in Acht. Ist das Ich nur, insofern es sich setzt, so ist es auch nur für das Setzende und setzt nur für das Seiende, das Ich ist für das Ich, setzt es aber sich selbst, schlechthin so wie es ist, so setzt es sich notwendig und ist notwendig für das Ich. Ich bin nur für mich, aber für mich bin ich notwendig, indem ich sage für mich, setze ich schon mein Sein. In 9. Sich selbst setzen und sein sind, vom Ich gebraucht, völlig gleich. Der Satz, ich bin, weil ich mich selbst gesetzt habe, kann demnach auch so ausgedrückt werden, ich bin schlechthin, weil ich bin. Entferner, das sich setzende Ich und das seiende Ich sind völlig gleich, ein und eben dasselbe. Das Ich ist dasjenige, als was es sich setzt, und es setzt sich als dasjenige, was es ist. Also, ich bin schlechthin, was ich bin. N10. Der unmittelbare Ausdruck der jetzt entwickelten Det-Handlung wäre folgende Formel, ich bin schlechthin, das ist ich bin schlechthin, weil ich bin, und bin schlechthin, was ich bin. Beides für das Ich. Denkt man sich die Erzählung von dieser Det-Handlung an die Spitze einer Wissenschaftslehre, so müsste sie etwa folgendermaßen ausgedrückt werden, das Ich setzt ursprünglich sein eigenes Sein. NS. 441, Z. 13 V. U, Vergleich H. S. Chamberlain, A. A. O. S. 397 F, die Dualität von Religion und Glaube, die Chamberlain S. 405 F. Behauptet, dürfte kaum haltbar sein. N.S. 443, Z. 7. Vergleich H. S. Chamberlain, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 4. Auflage, München 1903, S. 244, 401 in 602 Zusätze und Nachweise. N.S. 445, Z. 18. Man sieht, wie schwierig es ist, das Judentum zu definieren. Dem Juden fehlt die Härte, aber auch die Sanftmut, er ist der zäh und weich, er ist weder roh noch fein, weder grob noch höflich. Er ist nicht König, nicht Führer, aber auch nicht Lehnsmann, nicht Vasall. Was er nicht kennt, ist Erschütterung. Doch es mangelt ihm ebenso sehr der Gleichmut. Ihm ist nie etwas selbstverständlich, aber gleich fremd ist ihm alles wahre Staunen. Er hat nichts vom Lohengrin, aber beinahe noch weniger vom Teramund, der mit seiner Ehre steht und fällt. Er ist lächerlich als Chorstudent, und gibt doch keinen guten Philister ab. Er ist nie schwerblütig, aber auch nie von Herzen leichtsinnig. Weil er nichts glaubt, flüchtet er ins Materielle, nur daher stammt seine Geldgier, er sucht hier eine Realität und will durchs Geschäft von einem Seienden überzeugt werden, der einzige Wert, den er als tatsächlich anerkennt, wird so das verdiente Geld. Aber dennoch ist er nicht einmal eigentlich Geschäftsmann, denn das Unreelle, unsolide im Gebaren des jüdischen Händlers ist nur die konkrete Erscheinung des der inneren Identität baren jüdischen Wesens auch auf diesem Gebiete. Jüdisch ist also eine Kategorie und psychologisch nicht weiter zurückzuführen und zu bestimmen, metaphysisch mag man es als Zustand vor dem Sein fassen, introspektiv kommt man nicht weiter als bis zur inneren Vieldeutigkeit, dem Mangel an irgendwelcher Überzeugtheit, der Unfähigkeit zu irgendwelcher Liebe, das ist ungeteilten Hingabe, und zum Opfer. Die Erotik des Juden ist sentimental, sein Humor Satire, jeder Satiriker aber ist sentimental, wie jeder Humorist nur ein umgekehrter Erotiker. In der Satire und in der Sentimentalität ist jene Duplizität, die das Jüdische eigentlich ausmacht, denn die Satire verschweigt zu wenig und fälscht darum den Humor, und jenes Lächeln ist beiden gemeinsam, welches das jüdische Gesicht kennzeichnet, kein seliges, kein schmerzvolles, kein stolzes, kein verzerrtes Lächeln, sondern jener unbestimmte Gesichtsausdruck, das physiognomische Korrelat innerer Vieldeutigkeit, welche Bereitschaft verrät, auf alles einzugehen, und alle Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst vermissen lässt, jene Ehrfurcht, die allein alle andere für Equia erst begründet. N.S. 445, Z. 13 V. U. Chamberlain, A. A. 0. S. 329 F. N.S. 446, Z. 12. Über das epileptische Genie vergleiche besonders Lombroso, der geniale Mensch, Hamburg 1890, an vielen Orten. Über Napoleons Epilepsie orientiert Louis Broll, Napoleon I. Testait il Sexpileptik? Archives de Anthropologie Criminelle, 1902, p. 261 bis 266, mit den Zeugnissen von Constant und Talleyrand. N.S. 446, Z. 10 V. U. Kant, die Religion innerhalb der Grenzen der großen Vernunft, S. 46, 47, et. Klebach. Vergleich es. 49 F, wenn NZU Teil 2, Kapitel 13 und 14. 603 in der Er Mensch aber im Grunde seiner Maximen verderbt ist, wie ist es möglich, dass er durch eigene Kräfte diese Revolution, einen Übergang zur Maxime der Heiligkeit der Gesinnung, zustande bringe und von selbst ein guter Mensch werde? Und doch gebietet die Pflicht, es zu sein, sie gebietet uns aber nichts, als was uns tunlich ist. Dieses ist nicht anders zu vereinigen, als dass die Revolution für die Denkungsart, die allmähliche Reform aber für die Sinnesart, welche jener Hindernisse entgegenstellt, notwendig und daher auch dem Menschen möglich sein muss. Das ist, wenn er den obersten Grund seiner Maximen, wodurch er ein böser Mensch war, durch eine einzige unwandelbare Entschließung umkehrt und hiemit einen neuen Menschen anzieht. So ist er sofern dem Prinzip und der Denkungsart nach ein fürs Gute empfängliches Subjekt U. 8. W. Minus in der As andere Genie erfährt die Gnade noch vor der Geburt. Der Religionsstifter im Laufe seines Lebens. In ihm stirbt ein älteres Wesen am vollständigsten und tritt vor einem gänzlich neuen zurück. Je größer ein Mensch werden will, desto mehr ist in ihm, dessen Tod er beschließen muss. Ich glaube, dass auch Sokrates hier den Religionsstiftern, als der einzige unter allen Griechen eins, sich nähert. Vielleicht hat er den entscheidenden Kampf mit dem Bösen an jenem Tage gekämpft, da er bei Potidea 24 Stunden allein an einem und demselben Orte aufrecht stand. Kant, Religionsphilosophie. Vergleiche ferner im Texte es. 209 und im Anhang es. 541 F, Goethe, Zitat auf es. 448, Jakob Böhme, De Regeneratione, und Richard Wagner, Wotan bei Erda, Siegfried, 3. Akt, sind ebenfalls diesem Ereignis einer buchstäblichen Neugeburt des ganzen Menschen weniger fern gewesen als die meisten anderen großen Männer. Aber bei ihnen beschränkt sich die Neugeburt auf einen Akt, vermöge dessen sie auch bereits die ganze Zukunft gewissermaßen in die Gegenwart resorbieren, sie empfinden auch allen künftigen Rückfall ins Unmoralische bereits als ihre Schuld voraus, und wachsen so über beides, über Vergangenheit und Zukunft, hinaus, durch eine zeitlose Setzung des Charakters, durch ein Gelöbnis für alle Ewigkeit. Aber dieser Vorgang erfolgt bei ihnen nicht in einem so völligen Gegensatze zu ihrem früheren Leben wie beim Religionsstifter. Dieser steigt aus der Nacht zum Lichte empor, und sein fürchterlichstes Entsetzen ist das über die Nacht, in der er bislang blind gelebt und sich wohl gefühlt hat, und in der die anderen Menschen noch blind leben und sich wohlfühlen. NZU Teil 2, Kapitel 14 der NS. 454, Z. 7 V. U. Größer als alle höhere Kultur ist nicht auf das Prinzip der Sexualität, sondern im Gegenteil auf das Prinzip der N. Nietzsche hatte auch wohl recht, als er in ihm keinen echten Hellenen erblickte. Indes Plato wieder ganz und gar Grieche ist N604 Zusätze und Nachweise. Naskese gegründet, das ist, wenn man Askesen nicht zu eng, nicht im Sinne einer Jesuitenschulung fasst, das wahrste Wort aus dem trefflichen Aufsatze von Null, Friedländer, vergleiche zu es. 446, Z. 1 V. U. N.S. 454, Z. 15, 21. Auf das Überwiegen des dirnenhaften Elementes im heutigen Weibe dürfte die zunehmende Unlust und Unfähigkeit der Mütter, ihre Kinder zu stillen, viel eher zurückweisen als auf den seit Jahrhunderten unverändert großen Alkoholgenuss, vergleiche es. 291 Z 14 V U F N S 455 Z 15. Sogar in die Wissenschaft ist diese Wertung des Mannes nach seiner geschlechtlichen Fähigkeit eingedrungen. Zwei nepöt et redetoix quele testiculis donnent elom C plus nobles et C plus utilis qualit 6 is. Braun ist 6 Quart, Archives de Physiologie normale et pathologie, 1889, p. 652. Es ist sehr verdienstlich von Rieger, diesen so populären Anschauungen derart kräftig entgegengetreten zu sein, wie er es in seinem Buche über die Kastration jener 1900, getan hat. NS.457, Z. 1 V. U. Auf einem anderen Wege und weniger durch eine Analyse der Weiblichkeit als der Männlichkeit kommt Oskar Friedländer eine für viele, eine Studie, die Gesellschaft, Münchner Halbmonatsschrift, 1902, Heft 15 16, zu demselben Ergebnis, S. 181 F, die Geschlechter bilden und beeinflussen einander in der Richtung nach dem physischen und moralischen Ideale, das sie als Maßstab ihrer wechselseitigen Wertschätzung zugrunde legen und von dessen mehr oder minder vollkommene Erfüllung die Bevorzugung der einen vor den anderen bei der Liebeswahl abhängig zu denken ist. Wenn echte Weiblichkeit mit dem Attribut der Keuschheit unzertrennlich verbunden ist, so ist demnach der Grund dafür nicht in der Natur des Weibes, sondern in der moralischen Disposition des Mannes zu suchen. Ihm ist die Keuschheit, im weiteren Sinne, die Fähigkeit, die Schranken des sinnlichen Einzeldaseins zu übersteigen, der höchste sittliche Wert und wird es trotz aller beklagenswerten Aberrationen, an denen unser, einem durchaus unberechtigten Optimismus huldiger in der Zeitalter so reich ist, immer bleiben. Darum überträgt er ihn in der Form eines moralischen Imperatives auf das andere Geschlecht. Der Frau ist, weniger im ethischen als im sexuellen Interesse, alles an der Erfüllung dieser Forderung gelegen. Deshalb hält sie so unerbittlich zäh daran fest, zäh besonders am Scheine der Keuschheit, an den Regeln der Konvenienz. Die Anwendung auf den entgegengesetzten Fall wird man mir erlassen. Es heißt dem Scharfsinn meine Leser nicht allzu viel zumuten, wenn ich ihnen die Entscheidung anheimstelle, wo das Ideal der männlichen Unkeuschheit seinen Ursprung genommen haben mag. NZU Teil 2, Kapitel 14, 605 NS. 458, Z. 1. Doch ist auch der Wert, der auf Jungfräulichkeit gelegt wird, wie bekannt, ein sehr verschiedener bei den verschiedenen Menschenrassen. Vergleich Heinrich Schurz, Altersklassen und Männerbünde, Berlin 1902, S. 93. NS. 458, Z. 1 V. U. Der Mensch, der sich straft durch Fleischeskreuzigung und Abtötung des Leibes, will den Sieg ohne Kampf, er räumt den Leib aus dem Wege, weil er zu schwach ist, dessen Triebe zu überwinden. Er ist ebenso feig wie der Selbstmörder, der sich erschösse, weil er am Siege über sich verzweifelte. Und die Buße ist der Reue geradezu entgegengesetzt, denn sie beweist, dass der Mensch gar nicht über seine Missetat steht, sondern noch in ihr befangen ist, sonst würde er sich nicht züchtigen, er würde trotz der Zurechnung einen Unterschied machen zwischen dem Moment der Tat und dem Moment der Reue, wofern Reue da wäre. Denn Bedingung der Reue ist nunmehrige Unfähigkeit zur Tat, und diese Unfähigkeit zum Bösen kann kein Mensch in sich strafen wollen. Auch Kant hat die Askese durchschaut, metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, Paragraphenzeichen 53. NS. 459, Z. 4 V. U. Richard Wagner, Parsifal, ein Bühnenweihfestspiel. Zweiter Aufzug. Gesammelte Schriften und Dichtungen, dritte Auflage, Leipzig 1898, Band X, S. 360 F. NS. 462, Z. 9 V. U. Schopenhauer, die Mormonen haben Recht. Parega und Paralipomena, Band 2, Paragraphenzeichen 370 Ende, Demosthenes 59, 122, Kata NSA IPA, TA, SV FAP EREIPAK FJSO VIJS VEXL ESV, TA kleiner als 8 der CA XXA XAI, ZR, kleiner als Prozent A und FU IPAF DEPA ZETA, TA kleiner als U, ATOS, TA, 81 JOVAXA. Teutai soi doi seodat i hoxa x v 1 soft zb x axa e c i o f j v i f. NS. 462, Z. 8 V. U. F. Goethe, zweite Epistel, Moliere, Lefam Savos, Akt 2, Schien 7, selbst Kant dürfte, wäre er nach einer Schrift aus dem Jahre 1764 zu beurteilen, keineswegs von diesem Vorwurf ausgenommen werden. Denn in den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 3. Abschnitt, Band 8, S. 32, Ed. Kirchmann, steht, die Frauenzimmer tun etwas nur darum, weil es ihnen so beliebt, und die Kunst besteht darin, zu machen, dass ihnen nur dasjenige beliebt, was gut ist. Ich glaube schwerlich, dass das schöne Geschlecht der Grundsätze fähig sei, und ich hoffe dadurch nichts zu beleidigen, denn diese sind auch äußerst selten beim Männlichen. N.S. 463, Z. 17. Kant, die Religion innerhalb der Grenzen der großen Vernunft, Ed. Kerbach, S. 47. N.S. 463, Z. 6. V. U. W. H. Riel, die Familie, Stuttgart 1861, S. 7, sagt, man muss den tollen Mut der Sozialisten bewundern, welche den beiden Geschlechtern trotz aller leiblichen und seelischen Ungleichartigkeit doch die gleiche politische und soziale Berufung zusprechen und ganz resolut ein Gesetz der Natur 61 SZ Zusätze und Nachweise nunstrunnen wollen, um ein Gesetz der Schule und des Systems an seine Stelle zu setzen. Boris Lanitsche Plutschütke Le Principes. Dieser Standpunkt, den Riel toll nennt, ist der meinige. Ich kann nicht einsehen, wie ein anderer gewählt werden könnte, wofern man nicht utilitaristisch, sondern ethisch zu denken gewillt ist. Sicherlich wird der alte Missbrauch, der mit den Worten der Natur, des Natürlichen und Naturgemäßen getrieben wird, sich erneuern, sobald es diese Forderung zu bekämpfen gelten wird. Das Verhältnis des Menschen zur Natur wird aber, um es ganz unzweideutig zu sagen, nicht zerstört, sondern erst geschaffen dadurch, dass der Mensch sich über sie erhebt, mehr wird als ein bloßes Glied, ein großer Teil von ihr. Denn Natur ist immer das Ganze der sinnlichen Welt, und dieses kann nicht von einem seiner Teile aus übersehen werden. N.S. 464, Z. 16 F. Je tiefer das Weib steht, desto notwendiger muss es emanzipiert werden. Gewöhnlich schließt man umgekehrt. N.S. 464, Z. 22, 24. Ich meine hier die Verag-Literatur, welche im Jahre 1902 ziemlich viel Staub aufgewirbelt hat. Das einzige Gute, was über die ganze Streitfrage geschrieben worden ist, findet man in dem mehrfach zitierten Aufsatze von Oskar Friedländer, eine für viele, eine Studie, vergleiche besonders zu S. 446, Z. 1 V. U. N. S. 465, Z. 4 F. Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Aphorismus 238. N.S. 466, Z. 7. Pythagoras erscheint als der Vertreter des Frauengeschlechtes, als der Verteidiger seiner Rechte, seiner Unverletzlichkeit, seines hohen Berufes in der Familie und im Staate. Den Männern stellt er die Unterdrückung des Weibes als Sünde dar. Nicht unterworfen, sondern mit voller Gleichberechtigung dem Gatten beigeordnet soll das Weib sein. C. J. J. Bachofen, das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynäkokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart 1861, S. 381. N.S. 467, Z. 11. Über die Größe als Parsifal-Dichtung Wagners ist mir eine einzige verständnisvolle Abhandlung bekannt geworden, zur Symbolik in Wagners Parsifal, von Emil Lucker, Wiener Rundschau, V. 16, S. 313 F. 15. August 1901. Leider ist in diesem sehr vorzüglichen Aufsatz das Thema allzu knapp behandelt. Eine Auffassung der Dichtung, welche von jenem Autor in vielen Punkten beträchtlich abweicht, ausführlich darzulegen, hoffe ich selbst Gelegenheit zu finden. N.S. 468 Z. 16. Clemens Alexandrinus, Stromata, 36, Volumen I, p. 532, ed. Potter, Oxford 1715, gleich p. 1149 et. Migne, Pathologia Glacé, Thomas 8, Paris 1857, TJJ 2 OX kleiner als U, IQ 6 Krypto kleiner als RCUVÖAVUIVRJSBT 7 EOTISDDVAXOIOSEORTIAXAXUXUSE, OKOXIVQSXUIOIQ, ITOVIPES größer als M und XBT kleiner als und VSORT CSV. 6 BTTTIINZU teils 2, Kapitel 14 607 Navaixe, XFXXXS AXO, T9JV AXOXOGAVX 9,VCPOIXV SISESCXOIF, ISIAST YBDTVTWCISXATXALF und OPA, IBIT. 3, 13, 1, 553 Botte, P. 1192 Migne, wird aus den Größe als Evangelium der Ägypter nach dem Zeugnis des Cassianus, dessen Werk Itzbnsfxbaxia, oder ECSBT Euphoxias, folgendes Wort Jesu berichtet, Eloida Foyevate SJC6Ö, A7, kleiner als RCOXI wie größer als 3H, XXRAPI wie VJJ Bishto, 8 kleiner als B7J6 Kopios, größer als COXAF XX. J kleiner als OIOLVIFJFV5UP.A7 KAXT 47,XE, XAL OXAF FIFLXAIRA 860 SV, XAT XOROTE BITBFVP XXTJ CDJSIA, OÖXSOCPPSVOTHJXO, schließlich EBIT. 3, 9, I, 540 BOTTE, P. 1165 MIGNE, RJX und OVXAXAXÖXAIBÜRXTJS Nummer 7,XER, THJXA, PIF, XVJQE 7 geraute OPIP-Symbol UA kleiner als EBÜR 8, YSVVRAIFXAICFDO PAF. Ness ist dieser Ausspruch so ohne alle Vorgänger im Griechentum, das wohl seine Echtheit angenommen und es ein hohes Glück genannt werden darf, dass er nicht verloren ging, wie die herrlichsten Aussprüche Christi sicherlich verloren gegangen sind, weil die synoptischen Evangelisten sie nicht verstehen und also nicht behalten konnten. Dass das Begehren nach dem Weibe von allem Anfang an unsittlich ist, liegt übrigens bereits im Worte, erzähle kleiner als 6 ist skskofjovukiksa ecpös xös etc. der ofierjau 87, sp.otsos vaox 7,vxjjxabsia xoefang. Mat h. 5, 28. ns. 468, z. 5 v. u. Augustinus, de bono viduitatis, cap. 23. Patrologia Latinae, Dom. XL, p. 449 f, et. Migne, Paris 1845, größer als Nonvo. Franget quere lavanorum, gidecunt, quomode subsisse genus humanum, si omnes führend continentes? Quasi propter alitrete detro hoc seculum, nisi ute impletur predestinatus numerus ille sanctorum, quocitius impleto, profictone terminus seculi deferitur. De bono coniugali, cap. X, ibit. P. 381, größer als set novici murmurent. Quitsi, inquiunt, omnes homines velint ab omni conoibi zu continere, und des subsisse genus humanum? Utinem omnes hoc fellent, damt axat in charitit de cord puro et conscientia bona et fide non fita, erstat im, 1, 5, multocitius de civitas compliritur, et acc lira retur terminus seculi. Ich verdanke diesen Nachweise Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung, Band 2, Kap. 48. ns. 469, z. 9. Hier liegt also das eigentliche Motiv jener Furcht, nach welchem Leo Tolstoi, über die sexuelle Frage, Leipzig 1901, s. 16 folgende, 87 f, gesucht hat, ohne es zu finden. Ns. 469, z. 15 v. u. Man mag es krankhaft nennen, dass der Mann die schwangere Frau abstoßend hässlich findet, wenn sie auch manches Mal ihn sinnlich erregt, aber es ist dies eben das, was ihn vor dem Tiere auszeichnet, und wer es ihm ausreden will, der will ihn der Menschheit entkleiden. Das Phänomen liegt lief, es zeigt wieder, wie alle Ästhetik nur ein Ausdruck der Ethik ist, tut les hideuses de la F. von Condit 6 sagt einmal Charles Baudelaire, Lea Fleur du Mal, Paris 1857, fünftes Gedicht, p. 21. N608 Zusätze und Nachweise. Ns. 470, z. 6 v. u. Die Idee der Menschheit im kantischen Sinne ist auch von Biaton an einer berühmten Stelle der Politeia ausgesprochen, 9, 589 ab, in der zugleich die Anschauung vom Menschen als dem einem mit allen Möglichkeiten ausgestatteten Wesen liegt, 6 xa nsix at xy wv xold xete v cpatt j av 8 slv tata tcpa xze ev xalt tata xsf sif, ns circumflex sv to evicut 6 pfund v der ö kleiner als av und pco ioo, iocat f app beta pccf ovtcocns. 471, z. 8, 11, die ganze Entwicklung, welche Herbert Spencer, die Prinzipien der Ethik, Stuttgart 1892. Band 2, S. 181 F, beschreibt, die Entwicklung vom Fidschi-Insulaner, der sein Weib töten und aufessen konnte, von den alten Germanen, bei denen der Mann das Weib wieder verkaufen und sogar töten durfte, von den ältesten englischen Zeiten, wo die Braut gekauft wurde und ihr eigener Wille beim Handel nicht in Frage kam, bis auf den heutigen Tag, da die Frau wenigstens von Rechts wegen selbstständiges Eigentum besitzen darf, diese ganze Entwicklung ist keineswegs durch irgendwelche Bewegungen von Seiten der Frauen hervorgerufen, sondern allmählich durch Vervollkommnung der gesetzlichen Institutionen vom Manne herbeigeführt worden. NJ. Ich möchte hier noch Oskar Friedlander anführen, welche A. Nolte ist. 182 F. Die Gesellschaft, 1902, Heft 15/16, sagt, die spärlichen moralischen Elemente, die in der Emanzipationsbewegung enthalten sind, haben übrigens, und das kennzeichnet am besten die innere Bedeutung des ganzen Rummels, ebenso wenig als das Keuschheitsideal ihren Ursprung im erhitzten Hirne der für die Emanzipation des Fleisches besonders begeisterten Vorkämpferinnen genommen. Es waren Männer, die jene Elemente zur Geltung brachten, um der unwürdigen Hörigkeit den Frau ein Ende zu bereiten, und die Frauen erschienen erst auf dem Kampfplatz, als der Frontangriff zu ihren Gunsten entschieden war und sie nicht länger mit Ehren fernbleiben konnten. Es spricht wohl deutlich genug, dass gerade an ihren Reihen die erbittertsten Gegner der neuen Richtung erstanden. Die scheinbare Bereitwilligkeit, den veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen, die aggressive Haltung mancher Frauen darf einen nicht über die wahre Sachlage hinwegtäuschen. Das Hochschulstudium nimmt in diesen Kreisen keinen höheren Rang an als der Radfahrsport oder das Lawn-Tennis-Spiel. Das erforderliche Minimalquantum wissenschaftlicher Bildung zählt heute mit zu den sekundären Geschlechtscharakteren. Den ethischen Kern der Emanzipationstendenz, die Erhebung auf das moralische Niveau des Mannes, haben die Frauen immer als einen lästigen Zwang empfunden, dessen sie sich auch sicherlich entledigen werden, wenn es nur mit Anstand, ohne die gute Meinung ihrer Anwälte allzu offenkundig zu desavouieren, geschehen kann.